Lieber Herr Jesus, jetzt gib uns doch blinde Augen für Dinge, die nichts taugen, aber Augen voller Klarheit zu schauen, deine Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ein König befahl seinem Visier eine ganz bestimmte Aufgabe an. Er sollte eine ganz besondere Speise besorgen, die an Süßigkeit nicht seinesgleichen fand. Der Visier ging los, er schaute sich nach einer Speise um, bedachte eigentlich alles, was es da sozusagen auf dem Markt gibt und kaufte schließlich was? Eine zarte Zunge. Zu Hause bereitete er dann ein köstliches Mahl zu und trug sie dem König auf. Der König war sehr zufrieden, denn die Zunge schmeckte ihm vorzüglich. Nach dem Mahl ließ er den Visier nochmal holen und sagte, jetzt habe ich was Süßes zu mir genommen, jetzt möchte ich was Bitteres haben. Besorg mir das Bitterste, was du finden kannst. Der Messias machte sich auch wieder auf den Weg und schaute sich nach den Möglichkeiten was man dem König auftragen konnte und blieb bei der Zunge hängen. Richtete diese Zunge her und brachte sie dann dem König. Der König war überrascht. Als das Süßeste brachtest du mir eine wunderbare Zunge, nun verlange ich das Bitterste und du bringst mir wieder eine Zunge. Der Visier fragt den König, tja, mein Herr, gibt es was Süßeres auf Erden als eine Zunge und gibt es etwas auf der Erde, was bitterer ist als eine Zunge? Eine sehr eindrückliche Geschichte, die deutlich macht, dass das mit der Zunge, mit dem Reden so ein bisschen äquivalent ist. Ich möchte das durch ein anderes Beispiel deutlich machen. Was kann man mit so einem Streichholz sozusagen machen? Zum Beispiel. So, das kann ganz gut sein, vor allem wenn man sich zum Beispiel im Dunkeln befindet. So ein Streichholz, wenn man sowas hat in einer Höhle, verändert die Situation völlig. Wenn man dieses Streichholz aber im Sommer, will ich mal sagen, mit in den Wand nimmt und es hat schon wochenlang nicht mehr geregnet und es wirft dann das einfach weg, dann hat dieses Streichholz die entgegengesetzte Wirkung. Es ist eigentlich so, mit diesem Streichholz wie mit der Zunge. Ein Streichholz kann Wärme, Orientierung bieten. So kann es auch mit Worten sein, die über unsere Lippen kommen. Sie kann Orientierung, Licht geben in unser Leben. Sie können uns Werte vermitteln, die wirklich unserem Leben gut tun. Sie können zurechtweisen, zurechtbringen und trösten und helfen. Und auf der anderen Seite kann man mit Worten Gift weitergeben, die alles kaputt machen. Im Sprüchebuch finden wir das, dieses süße Reden. Auf der einen Seite, freundliche Worte sind wie Honig, süß für den Gaumen und gesund für den ganzen Körper. Und auf der anderen Seite, das bittere Reden, nicht nur in Kapitel 11 finden wir das, was die Bibel über Reden sagt, sondern auch Kapitel 16, ein nichtsnutziger Mensch tut alles, um anderen zu starten, seine Worte sind wie ein zerstörerisches Feuer. Deswegen geht es heute Morgen gerade eben um diese beiden Pole, die scheinbar eigentlich nicht zusammengehören, aber doch offensichtlich eine gewisse Verbindung haben. Was die Zunge zu etwas Zerstörerisches macht, beziehungsweise zu einem positiven Ding, das werden wir heute in der Predigt, beziehungsweise in dem Text, den ich gleich vorhin lesen werde, sehen. Also Brand- oder Friedensstiftung, was Beziehung zerstört oder heil macht. Das ist das Thema in Kapitel 3 und 4. Wir sind schon im zweiten Teil des Jakobusbriefs, haben die Hälfte sozusagen hinter uns und werden uns jetzt mit Kapitel 3 beschäftigen und steigen ein. Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mensch oder Mann. Vollkommenheit spielt, wie ihr vielleicht wisst, von der ersten Predigt her eine ganz wichtige Rolle. Ja, das ist eigentlich das Ziel des Jakobusbriefes, Vollkommenheit, nicht Gespaltenheit, sondern Ganzheit, Vollendung, dass man nicht im unreifen Zustand stecken bleibt. Also ein Probe auf Exempel, wo das sichtbar wird, ist eben im Umgang mit unserem Reden. Das heißt, wer nicht im Wort strauchelt, sondern da integer ist, wo das sich positiv auswirkt in unserem Leben, auch im Umgang mit anderen Menschen, das ist ein Zeichen davon, ob ich eben reifer Mensch bin, ob ich jemand bin, der jetzt nicht nur, will ich mal sagen, theoretisch sagt, es ist wichtig und gut, dass meine Worte positiv sich auswirken in meinem Alltag, sondern dass man das auch lebt. Der ist fähig, auch den ganzen Leib zu zügeln. Wenn wir aber den Pferden die Zäume in die Mäuler legen, damit sie uns gehorchen, lenken wir auch ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, die so groß und von heftigen Winden getrieben sind, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin das Trachten des Steuermannes will. So ist auch die Zunge ein kleines Lied und rühmt sich großer Dinge. Also was Dinge in Brand setzt, beziehungsweise Frieden stiftet, hängt eben von dem Instrument ab, von dem Streichholz sozusagen. Und das ist eben unsere Zunge. Es ist eine kleine Ursache, es ist ein kleines Teil, aber sowohl im Positiven wie im Negativen kann es Großes bewirken. Und wir haben das an den zwei Beispielen gesehen, im Blick auf einen kleinen Zügel, das einen riesen Ackergaul führt, beziehungsweise da ist das Beispiel noch herausragender, im Blick auf ein Steuerruder, ist auch ein kleines Teil und es bewegt einen riesen Kahn. Da merken wir, wie etwas sehr Kleines eine große Wirkung erzielen kann. Im Positiven wie eben auch im Negativen. Also wer das Kleine beherrscht, jetzt in diesem Fall eben die Zunge, eben wie dieser vollkommene Mann, der beherrscht eben auch das Große. Auch im Prinzip die ganzen anderen Dinge, die mein Leben eben prägen, auch meine Gefühle, meine Begierden. Das heißt, wer dieses Teil hier in der Zunge im Griff hat, der hat auch die anderen Bereiche des menschlichen Lebens im Griff. Das möchte Jakobus deutlich machen. Aber das ist eben der Punkt und das leitet dann auch zu den Versen 5 bis 7 dann über. Was ist jetzt, wenn dieses Ruder, dieses Zaumzeug, letztlich dieses Feuer der Zunge außer Kontrolle gerät? Das wird dann in den Versen 5 bis 8 deutlich. Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Auch die Zunge ist ein Feuer, als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern, als diejenigen, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf des Daseins entzündet und von der Hölle entzündet ist. Denn jede Art, sowohl der wilden Tiere als auch der Vögel, sowohl der kriechenden als auch der Seetiere, wird gebändigt und ist gebändigt worden durch die menschliche Art. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel voll tödlichen Giftes. Und dieser Text endet dann mit dieser Aussage, Vers 9 und 10. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Die Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung. Das Süße und das Bittere hervor. Kann etwa, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven hervorbringen oder ein Weinstock Feigen? Auch kann Salziges nicht Süßes hervorbringen. Das geht nicht. Das heißt also, es sind Fragen, will ich mal sagen, geht das, kann das sein? Natürlich ist die Antwort, obwohl sie jetzt nicht im Text gegeben wird, natürlich klar, das geht nicht, das läuft nicht. Also wir sehen nach dem ersten Teil, wo es eben um die positiven Auswirkungen eines Reden geht, das gezügelt ist, das sich im Griff hat, beziehungsweise dieses Teil im Griff hat, lesen wir jetzt davon, welche Auswirkungen, Konsequenzen es hat, wenn man dieses Teil, eben dieses Instrument, nämlich der Zunge, nicht im Griff hat, wenn es außer Kontrolle gerät. Eigentlich sollte man mit der Zunge den ganzen Leib im Zaum halten. Das heißt, um es mal konkret zu machen, mit Worten sollte ich eigentlich zum Beispiel den Beziehungsstress mildern. Das heißt, wenn ich lerne, will ich mal sagen, in stressigen Situationen der Familie und der Gemeinde gute Worte zu haben, dann ist sozusagen die Wirkung etwas Großes, nämlich der Stress in Gemeinden oder Familiensituationen wird gezügelt. Aber hier wird deutlich, wenn ich das nicht habe, kann aus paar Worten das Gegenteil passieren. Eine Freundschaft ist für alle Ewigkeit kaputt und zerstört. Ein paar falsche Worte benutzt und es ist außer Kontrolle. Ich kenne das zum Beispiel aus dem Bekanntenkreis von meiner Mutter. Da hat die Mutter dem Sohn, der sich gerade befreundet hat oder verlobt hat, gesagt, ist das denn die Richtige? Und ab diesem Zeitpunkt hat der Sohn, sehr wahrscheinlich auch noch motiviert durch die Schwiegertochter, keinen Kontakt mehr mit seiner Mutter gehabt. Ein Satz oder zwei Sätze und die Beziehung war dahin. Vielleicht kennt ihr ähnliche Erlebnisse aus eurem Leben. Das Wort, das eigentlich was Positives bewirken soll, besänftigen kann oder sollte und Frieden stiften sollte, erreicht letztlich das Gegenteil. Es verunreinigt, wie wir das eben hier schon gesehen haben. Es befleckt den ganzen Leib. Und wir haben das ja schon in Kapitel 1 gelesen, dass eben Zorn und eben negatives Reden eben genau das macht und dass wir deswegen diese Unsauberkeit ablegen sollten wie ein altes Kleid. Kapitel 1, Vers 20. Da merken wir auch die Bezüge, der rote Faden hier in diesem Brief. Wahre Gemeinschaft, letztlich die das Ziel letztlich auch von unserem Leben ist. Also das, was Menschsein ausmacht, ist ja jetzt nicht, dass er nur etwas verdient, schafft und so weiter, sondern das Ziel unseres Lebens ist, dass wir Gemeinschaft mit anderen haben, natürlich auch vor allem Gemeinschaft mit unserem Schöpfer. Und genau das Gegenteil kommt zustande, wenn wir dieses Instrument, das das eben fördern sollte, missbraucht wird. Hier steht das, als diejenigen, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf des Daseins entzündet und von der Hölle entzündet ist. Das heißt, die Worte, das Instrument, das hat uns unser Schöpfer gegeben, damit eben Beziehungen entstehen, zum Beispiel in der Freundschaft steht durch ich liebe dich, ich sage dem Gegenüber liebevolle Worte, die einem gut tun. Da merkt man ganz offensichtlich, wie dieses Instrument, die Zunge, die unser Schöpfer uns gegeben hat und die Worte, die dann über diese Zunge hinauskommen, eben genau das bewirken. Gemeinschaft, Freundschaft, Beziehung dadurch entsteht. Aber häufig ist es das Gegenteil. Beziehungen werden vergiftet und zerstört. In Interessant ist, und das ist eben dann die Zusammenfassung dieses ersten Teil, dieses Kapitel 3, dass eine Sache, nämlich dieses Instrument, die Zunge, sowohl Positives bewirken kann, wie nichts anderes und gleichzeitig Negatives, Zerstörerisches bewirken kann, wie auch nichts anderes. Jakobus bringt das eben am Ende auf den Punkt. Die Zunge, Worte können Segen und Fluch sein. Mit der Zunge preisen wir den Herrn und Vater, mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes geschaffen sind. Vor dem Essen habt ihr noch gebetet, komm Herr Jesus, sei du unser Gast. Und ein paar Minuten später lästert man über, die Schwester, die vielleicht aus der eigenen Sicht völlig falsch gekleidet worden ist oder schreit oder streitet sich über Nichtigkeiten und macht den anderen fertig. Merken wir, vorher gebetet, fromme Worte in den Mund gehabt und ein paar Minuten später, benutzt man genau dasselbe Instrument, um Menschen kaputt zu machen und zu zerstören. Und Jakobus macht dann auch diese Heuchelei auch sichtbar und deutlich, indem man sagt, man richtet zwar Worte gegen Gott und denkt, jetzt ist die Beziehung zu Gott in Ordnung und super, aber merkt gar nicht, dass der Mensch, wo man denkt, der ist ja nicht Gott und das wird mir an meine Beziehung zu Gott nicht schaden, der Mensch, dem ich dann vielleicht unflätige Worte sage über den ich dann lästere oder ablästere, Gottes Geschöpf ist. Und damit letztlich ich dann nicht nur den Menschen kaputt mache bzw. schädige, sondern letztlich Gott, der diesen Menschen achtet, wertschätzt und gewollt hat. Und deswegen schließt Jakobus das sehr prägnant ab. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor, dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Und da würden wir jetzt alle zustimmen, oder? Diese Gespaltenheit, die vor allem in Vers 9 sichtbar wird, aus einem Mund geht Lob Gottes hervor und gleichzeitig Verfluchen von Menschen, die Gott lieb hat und geschaffen hat. Diese Gespaltenheit, wir merken, das ist die rote Faden durch das ganze Buch, diese Gespaltenheit, dass ich einerseits so und andererseits so bin, oder wie wir das schon aus Kapitel 1 entdeckten anhand dieses Zweiflers, der eben wie ein Fähnchen Wind ist, doppelherzig ist, gespalten, das kann eigentlich nicht sein. Es muss sich was ändern, das wäre die Konsequenz. Und der Anfang einer Änderung ist immer die Ursachenforschung, woran das letztlich liegt. Jetzt könnte man sagen, es liegt am Instrument. Vielleicht ist ein ganz anderes Beispiel, aber passt vielleicht dazu. Hieronymus, einer der Kirchenväter, der hatte Probleme zum Beispiel mit seiner Sexualität. So, der war von sexuellen Begierden geprägt und er merkte, dass es eigentlich zerstörerisch ist. Er benutzte dazu sein Instrument, sein Sexualorgan. Und er dachte, wenn ich das Instrument zerstöre und kaputt mache, er hat sich also dann auch kastriert, ohne Witz, dann habe ich das Problem nämlich beseitigt. Dann tue ich nichts mehr Negatives. So könnte man ja meinen, wir reißen uns die Zunge raus und dann ist das Problem beseitigt. Das Instrument ist das Problem, die Zunge. Ist es der Fall? Nein. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern an die erste Predigt über den Jakobusbrief, da habe ich diese Skizze auch schon mal präsentiert. da wird an dieser Skizze deutlich und auch in den nächsten Versen, was eigentlich das Problem des Ganzen ist. Woher die Kriege und Streitigkeiten kommen, womit dann Kapitel 4, Vers 1 beginnt. Woher kommen die Kriege und Streitigkeiten? Den Unfrieden, den es in Beziehungen, in der Familie oder in der Gemeinde es gibt. Oder im Großen jetzt in Ukraine und Israel. Woher kommt das? Könnte man auch sagen, viele der Leute, die zum Beispiel dann auch später Terroristen sich in Luft sprengen, die sind vorher in Moscheen aufgehetzt worden. Auch da ist es ja die Zunge, beziehungsweise sind es Worte, die das Problem sind. Aber dieses Bild macht deutlich, dass das Reden natürlich nicht aus luftleerem Raum entsteht. Entscheidend ist, was unser Verhalten prägt, also die Astspitzen sozusagen, und zu unserem Verhalten gehört eben auch unser Reden. Das ist sozusagen, worin unser Glaube, unser Leben verwurzelt ist. Was unser Herz, unser Innerstes prägt. Was die Quelle sozusagen ist, aus der unser Reden hervorsprudelt. Vor einigen Wochen hatte ich schon den Vers aus Sprüche 10, Vers 11 zitiert: Wer mit Gott lebt, dessen Mund ist eine Quelle des Lebens. Das heißt, wenn Gott die Quelle meines Lebens ist, wenn mein Verhalten in Gott gewurzelt ist, dann wird meine Zunge, aber eben auch andere Dinge meines Lebens, nicht zu einem Instrument von einem negativen Dinge, sondern zu einem Instrument, das positiv und gut ist. Deswegen ist die Frage, aus welcher Quelle schöpfst und lebst du? Denn woran du angeschlossen bist, bestimmt letztlich dein Verhalten. Nicht das Instrument, die Zunge ist das Problem, ob sie sich zerstörerisch oder förderlich auswirkt in deinem Leben, in den Beziehungen, in denen du lebst, hängt eben davon ab, worin du, dein Herz, dein Inneres verwurzelt ist, an welche Quelle sie angeschlossen ist. Das hat Einfluss auf deine Worte. Und genau deswegen, interessanterweise, macht das Jakobus deutlich, direkt im Anschluss. Also er schließt mit Vers 12, auch kann Salziges nicht Süßes hervorbringen. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor, das kann eigentlich nicht sein. Die Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere hervor. Nein, aus derselben Quelle kann es nicht sein, aber wenn es offensichtlich mehrere Quellen gibt in mir, aus der dann sozusagen das Wasser hervorkommt, dann geht das schon. Und genau diese Quellen, die beiden Quellen, aus der sozusagen dann meine Worte hervorquillen, die werden dann in den nächsten Versen dann beschrieben. Vers 13. Wer ist weise und verständig unter euch, er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Also ich kann nicht sagen, ich bin ein Christ, ich bekenne mich zu Jesus, aber ich missbrauche das Instrument, was mein Schöpfer mir gegeben hat, um aus meinem Herzen letztlich all die negativen Dinge, die hier beschrieben werden, nämlich Eigennutz und Eifersucht, aus meinem Herzen dann über meinen Mund an den Mann und oder an die Frau zu bringen. Das ist Widerspruch in sich selbst. Das beißt sich, das ist gespalten. Dies ist nicht die Weisheit, also Eigennutz und bittere Eifersucht, von der in Vers 14 die Rede ist, ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern was für eine Weisheit? Eine irdische, sinnliche und teuflische Weisheit. Denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Wir haben uns gefragt, was ist die Ursache für Zerrüttung, für Kriege? Im Nahen Osten, im Großen oder in unseren Familien oder in Gemeinden im Kleinen? Was ist der Grund dafür? Eben die Frage, die dann direkt im Anschluss an Kapitel 3 in Kapitel 4, Vers 1 genannt wird. Und wir sehen genau die gleichen Dinge, die jetzt schon in Kapitel 3 genannt werden, im Blick auf die Weisheit von unten, so will ich sie mal nennen, im Gegensatz zu der Weisheit von oben, die finden wir dann direkt in Kapitel 4 eben auch. Es ist eine sinnliche. In Vers 1 bis 3, Kapitel 4, finden wir den Bezug eben auch dazu. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, Begierden, die in euren Gliedern streiten. Ihr begehrt, Begierden und habt nichts. Ihr tötet und neidet. Neid ist auch eine Begierde. Und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt doch nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Und dann zum anderen, teuflisch. Oder wie es hier wörtlich heißt, dämonisch. Auch das finden wir in dem Vers 7. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, er wird von euch fliehen. Und zum dritten, irdisch. Auch das finden wir in Kapitel 4, Vers 4. Es gibt aber desto größere Gnade. Deshalb spricht der Gott, widersteht den Hochmütigen. Und dann habe ich das falsch, genau, Entschuldigung, Vers 4. Ihr Ehebrechern, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Diesen Zusammenhang, diesen Dreierverbindung zwischen meinen Begierden, das, was mich antreibt, zwischen dem Teufel und dann auch der Welt, die mich prägt und bestimmt, finden wir nicht nur hier, Kapitel 3 und 4, sondern auch zum Beispiel im Epheserbrief, wo er auch über die Vergangenheit der Christen dort schreibt. Und von vielen Menschen, die jetzt noch nicht zu Jesus gehören. Vielleicht erinnert euch noch an die Frage, wie entstehen Dinge in unserem Herzen, die negativ sind. Wir haben uns die Frage damals gestellt in Kapitel 1, wer ist denn verantwortlich dafür, dass wir in Schuld und Sünde fallen? Damals hatte ich das Beispiel von der Angel genommen. Und da kamen damals schon diese drei Punkte auch vor, die wir hier auch sehen. Wer ist schuld daran, dass der Fisch an die Angel kommt? Man könnte sagen, der Angler, der Teufel, der tut einen Fisch nehmen, das ist im übertragenen Sinne eben diese Welt, der benutzt Dinge in dieser Welt, damit wir sozusagen dann zubeißen. Nehmen wir das Beispiel jetzt hier vom Reden. Er möchte, dass meine Beziehung zu meinem Ehepartner kaputt geht. Ganz einfaches Beispiel aus vielleicht meinem Familienleben, aus eurem Familienleben. Ich bin tendenziell ein sehr sparsamer Mensch. Meine Frau liebt es aber zum Beispiel, dass abends alle Lichter erhellt sind, gerade in der dunklen Jahreszeit. Da sind dann jetzt nicht nur ein Licht an, wenn ich nach Hause komme, sondern ganz, ganz viele Lichter an. So. Dass es später Streit gibt aufgrund dieses Vorfalls, wer ist dran schuld? Jetzt könnte man meinen, Schuld ist der Teufel, der das im Prinzip dazu genutzt hat, dass meine Frau jetzt, will ich mal sagen, so viele Lichter liebt. Aber das eigentliche Problem, es sind nicht die Lichter und der große Stromverbrauch, sondern vielleicht tendenziell, würde meine Frau zumindest sagen, mein Geiz. Ich würde sie Sparsamkeit nennen. Versteht ihr? Der Teufel benutzt konkrete Dinge in unserem Alltag, in dieser Welt, um uns einen Köder vor die Augen zu setzen. Und jetzt ist dann natürlich die Frage, beißen wir dann an diesen Köder oder eben nicht? Und ob wir dann anbeißen oder nicht, wirkt sich dann eben zerstörerisch aus oder nicht. Wenn ich mich selbst beherrsche, meine Zunge im Zaum halte, mich vielleicht dann ärgere, aber sage, das ist jetzt nicht das Wichtigste, dass ich jetzt einen Streit vom Zaun breche und jetzt dann das kritisiere. Ich weiß ja, weil ich meine Frau liebe, dass ihr das wichtig ist, also halte ich die Klappe. Merken wir, wie sich das positiv auswirkt oder zerstörerisch. Deswegen ist das Entscheidende nicht das Irdische, das Teuflische, sondern das Entscheidende ist das Sinnliche. Deswegen ist die Frage, und ich sollte sie sich wirklich stellen, was treibt mich an? Und damit letztlich auch dieses Instrument, was Gott mir gegeben hat. Was treibt dieses Instrument an? Und entscheidend ist, ob dieses Instrument sich positiv auswirkt auf meine Beziehung mit meiner Frau oder mit meinen Kindern oder mit meinen Nachbarn oder in der Gemeinde, zeigt sich darin, was die Motivation ist, die dieses Instrument anteilt. Ist es mein Ehrgeiz, mein Stolz, mein Neid, mein Egoismus? Häufig ist es ja dann so, dass manchmal, jetzt nehmen wir mal eine Frau, hätte ja auch vielleicht, um das Beispiel zu nehmen, ja ein bisschen auf meine Sparsamkeit Rücksicht nehmen können. Das ist natürlich so. Häufig ist das ja ein Anlass oder gibt es einen Anlass, dass unser Reden dann falsch ist, zerstörerisch, voll Gift, dass wir negativ getriggert werden. Zum Beispiel, jemand hat mich nicht gelobt, obwohl ich das eigentlich verdient hätte. Und stattdessen wird mein Arbeitskollege gelobt. Aber was ist das eigentliche Problem? Ist dann das eigentliche Problem mein Chef, mein Vorgesetzter, der mich nicht gelobt hat und stattdessen meinen Arbeitskollegen gelobt hat? Vermeintlich ist das ja so. Nein, das Problem liegt bei mir. Dass ich dann schlecht zum Beispiel über meinen Arbeitskollegen geredet habe. Ich bin doch viel besser als der. Was ist nämlich das, was mich dann antreibt? Letztlich die Ungerechtigkeit. Das ist vielleicht nur der Köder, der Anlass. Aber was mich antreibt zu zerstörerischem Reden, ist mein Neid. Ich bin neidisch auf den anderen. Und noch weiter gehen, warum bin ich neidisch? Ich bin ehrgeizig und egoistisch. Aber wir lassen uns belügen und denken, das Problem ist mein Chef oder ist der Umstand. Aber das eigentliche Problem liegt darin nicht, sondern liegt an den sinnlichen Begierden unserem Herzen, die uns letztlich antreiben. Deswegen ist wirklich die Frage für dich, was treibt dich an? Was motiviert dich zu der Aussage zu dem Wort. Ein paar Tipps dazu. Anstatt über deine Mitmenschen Kritik zu äußern, überlege, wo der andere seine guten Seiten hat. Bete für Fehler und Schwächen der andere. Rede nicht darüber. Nicht nur andere machen Fehler, auch ist und denkt nicht jeder Mensch exakt wie du. Liebe baut auf, Erkenntnis bläht auf. Und unsere Erkenntnis ist immer Stückwerk. Viele Christen haben sich in der Corona-Zeit zerstritten, bis aufs Blut. Und jetzt auch im Blick auf den Ukraine-Krieg oder auch jetzt in Israel streiten sich auch Christen. Wenn Menschen dieses eine Wort aus 1. Korinther 13 mal ernst nehmen würden, dass unser Wissen Stückwerk ist und man viele Dinge nicht bis in die Tiefe erkennt und sieht, bedeutet jetzt nicht, dass man keine Meinung zu der oder der Sache hat, aber doch vielleicht ein bisschen zurückhaltender damit sein, dass man dem anderen sagt, du hast eine falsche Meinung. Alles, was ihr tut, das tut zur Ehre des Herrn. Kolosser 3, Vers 17. Dient alles, was du über einen anderen erzählen willst, zur Ehre Gottes. Zeigt sich auch wieder die Motivation, was mich zum Reden treibt. Hinterfrage deine Motive sicherheitshalber, bevor du über Dritte zu sprechen beginnst. Warum redest du negativ? Merk dir, das kann vielleicht sogar richtig sein, was du über jemand Dritten erzählst. Aber aus welcher Motivation machst du das? Führt das dazu, dass du den anderen auferbaust? Dient es der Sache Gottes oder dienst du eigentlich damit nur damit, dass du deinen Neid und deinen Stolz rauslässt? Tust du deiner Umgebung gut? Gut mit deinem Reden? Das bedeutet nicht nur, dass man anderen nur Honig unter dem Mund reibt. Das finden wir auch im Sprüchebuch. Ein Freund ist jemand, der einem die Wahrheit sagt. Ein Schönwetterfreund ist jemand, der einem nur das sagt, was ihm gefällt. Das sind auch keine guten Freunde. Wir sollen die Wahrheit Liebe sagen. Und die Liebe sollte wahrhaftig sein. Das sollte uns prägen und von daher brauchen wir auch in schwierigen Situationen auch die Wahrheit in Situationen hinein. Aber eben nicht, um anderen die Wahrheit um den Kopf zu schlagen, sondern eben auferbauend und förderlich. Das ist eben genau der Punkt, der in Vers 17 und 18 dann deutlich wird. Die Weisheit von oben ist erstens rein, sodass friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und ungeheuchelt. Ihr seht, das, was von der Weisheit von oben geredet ist, genau das Gegenteil von dem, was die Weisheit von unten deutlich macht. Sie ist friedvoll. Was bewirkt die Weisheit von unten? Sie bewirkt Krieg und Streitigkeit und Zerrüttung. Und die Weisheit von oben hat als Folge und als Frucht vor allem, das steht fast als am Anfang eben Friede. Und das wird dann auch in dem letzten Vers noch weiter ausgeführt. Das ist also das Wichtigste an Frucht. Letztlich an dessen, was Gott in meinem Leben tun will. Die Frucht der Gerechtigkeit, aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Das heißt, ich rede und sähe friedvolle Worte und es bewirkt dann Frieden in meiner Umgebung, in meiner Ehe, in meiner Gemeinde. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ein Mensch das schaffen? Der Frank hat das ja eben schon zum Ausdruck gebracht. Also wir merken, dass dann tendenziell, wenn wir uns mal ehrlich machen und uns fragen, ja, wohin und worin bin ich sozusagen verwurzelt? Ja, was prägt mein Handeln und mein Reden eher, die Weisheit von unten oder von oben? Dann kann ich ja nur von mir sagen, tendenziell natürlich viel eher die Weisheit von unten. Und das ist natürlicherweise auch so. Denn um die Weisheit von unten brauchen wir uns nicht zu bemühen. Die kann jeder. Wir sind von Natur aus ehrgeizig, stolz und egoistisch. Und daraus erwächst dann Neid bzw. Missgunst und all die negativen Dinge, die dann über Worte die Beziehung zu meinen Mitmenschen zerstören. Deswegen spricht ja der Apostel Jakobus ja auch davon, dass sie irdisch sind. Deswegen brauche ich eben diese Quelle, aus der ich die Liebe entnehmen kann, die ich selber nicht habe und die sich dann eben bis in alle Astspitzen und dann eben auch in meine Worte sich auswirkt. Und deswegen spricht der Apostel Paulus auch davon, dass die Liebe ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und wenn ich merke, und damit möchte ich dann noch schließen, wenn ich merke, ich habe diese Weisheit von oben nicht, dann erinnere ich mich daran, das ist ja die Weisheit von oben, die habe ich ja aus mir raus nicht. Die kommt von außen, von oben. Die ist nicht von unten, wo ich bin. Es ist die Frucht des Heiligen Geistes, nicht meine Frucht, natürlicherweise. Und deswegen heißt es ja dann auch in Kapitel 1, Vers 5, das ist nämlich von dieser Weisheit die Rede, von der wir eben gehört haben, aus Kapitel 3, Vers 17 und 18. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Wenn ich merke, dass der Satan mir den Köder durch Gedanken vorhält, so wie ich das eben beschrieben habe, an einer Situation, wenn ich abends nach Hause komme, alle Lichter sind an. So dass ich merke, der Zorn steigt in mir hoch, dass ich dann nicht sozusagen weitermache, sondern mich zu Gott nahe. Herr Jesus, hilf mir. Hilf mir, gib mir jetzt die richtigen Worte. Besänftige meinen Zorn. Füll mein Herz mit Liebe, mit Frieden. Und unterwerft euch nun Gott. Das ist natürlich eine grundsätzliche Sache. Gab es den Punkt in meinem Leben, wo ich mich und mein Leben und damit auch meine Zunge völlig unter die Kontrolle meines Herrn und Heilands gestellt hat? Wenn du Probleme mit der Zunge hast, ist vielleicht heute der Tag, wo du sagst, Herr Jesus, ich gebe dir dieses Instrument ganz unter die Kontrolle. Herr, ich gebe sie dir. Und dann kannst du das vielleicht jeden Tag immer wieder erneuern, diesen Bund, den du mit Gott gemacht hast. Und widerstehe dem Teufel, er wird von euch fliehen. Die Dunkelheit vertreibt das Licht. Je mehr du deinen Begierden, die in dir sind, des Neides, der Missgunst, Raum gibst und nicht bereit bist zu kämpfen, zu widerstehen, sondern an dem Trieb, an dem Inneren, an Neid, an Missgunst nachgibst, je mehr du das machst, wirst du das Licht Gottes aus deinem Leben vertreiben. Paulus spricht davon, dass du den Geist Gottes dann dämpfst. Jesus ist ein Gentleman. Wir sind keine Marionetten. Wenn du bewusst dich immer wieder seinem Wirken widersetzt und dafür sozusagen dem Teufel und deinen Begierden in dir Raum gibst, dann musst du dich nicht wundern, dass das Licht völlig aus deinem Leben verschwindet. Deswegen will ich mal sagen, muss man sich auch nicht wundern, dass manche Christen, will ich mal sagen, die zwar in Gottesdienst gehen, aber letztlich im Alltag nur ihrer Sau in sich, will ich mal sagen, Raum geben. Letztlich in völlig unversöhnlichen Beziehungen und Kontakten leben und im Streit mit ihrer Familie und teilweise in der Gemeinde leben. Und umgekehrt gilt das auch, wenn ich dem Teufel widerstehe. Das heißt, lerne mich dem zu widersetzen, was an Unguten in mir ist, sondern Gott Raum gebe in mir, ihm mich nahe dann. Dann, wie es hier steht, wird der Teufel weggehen. Ich habe viele Jahre auch Jugendarbeit gemacht, auch im Beispiel, zum Beispiel mit Selbstbefriedigung. Wenn Menschen, junge Männer lernen, diesen Bereich ihres Lebens im Griff zu haben, selbstbeherrscht zu sein, dann merken sie nach einer gewissen Weise, dass der Teufel von ihnen Abstand nimmt, den Trieb abnimmt. Und so wird es auch in deinem Leben sein. Wenn du lernst zu widerstehen, deine Zunge zu zügeln, wirst du es erfahren, dass du dann immer weniger Druck hast, über andere zu lästern und aus Neid heraus zerstörerisch zu reden. Deswegen, die Dunkelheit vertreibt das Licht, aber umgekehrt gilt das auch. Die Licht vertreibt das Dunkelheit. Je mehr du Gott in dein Leben hineinnimmst, wird die Licht, die Dunkelheit in dir vertrieben. Ich schließe noch mit Gebet. Lieber Herr Jesus, wir wollen dich bitten, dass du uns einfach prägst in unserem Handeln, Herr Jesus. Wir wünschen uns so sehr, Herr, dass unser wunderbares Instrument der Zunge, das du uns gegeben hast, doch in unserer Familie, in unserer Nachbarschaft förderlich ist. Ich möchte dich um Vergebung bitten, wo, Herr, ich dieses Instrument für mein eigenes Ego verwendet habe, für meinen Neid. Herr, und du kannst mir helfen und uns allen, Herr Jesus, Herr, dass du uns mehr prägst, dass du uns bestimmst. Wir bekennen dir, dass wir das aus uns heraus nichts tun können. Deswegen bitten wir dich, Herr, dass du uns immer wieder neu füllst. Mit deiner Nähe, mit deiner Liebe, mit deinem Geist, Herr Jesus. Dass wir uns ausstrecken nach dir, nach deiner Wahrheit. Dass du uns auch die falschen Motivationen unseres Herzens vor Augen führst, sodass, Herr Jesus, du mehr und mehr durchkommst. In unserem Herzen und vor allem dann auch in unserem Reden. Herr, lass unser Instrument, das du uns gibst, zum Werkzeug deines Friedens werden. Darum bitten wir dich.
Dann wollen wir noch zu einem Segenswort aufstehen. Aus Petrus 1, der zweite Vers. Von Petrus an die Gemeinden in Kleinasien gerichtet, an die Gläubigen dort. Ihr gehört zu Gott, unserem Vater. Dazu hat er euch von Anfang an vorherbestimmt. Ja, durch den Heiligen Geist seid ihr sein Eigentum geworden. Menschen, die Jesus Christus gehorchen und durch sein Blut von aller Schuld befreit werden. Ich wünsche euch, dass Gottes Gnade und sein Friede euch immer mehr erfüllt. Amen.